Warum nehmen wir eigentlich Podcasts auf und fixen nicht irgendwelche Sicherheitslücken?
Weil wir natürlich keine Sicherheitslücken haben in unserer Software.
Niemals, nie.
Niemals. Hatten wir noch nie, werden wir auch nie.
Ja, per Definition.
Hallo und willkommen zur 72. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas.
Und ich bin der Markus und wir erzählen einmal die Woche die tollsten Dinge aus der digitalen Welt. Und wir arbeiten beide als Softwareentwickler bei der Excentra GmbH im Pfaffenhofen an der Ilm. Und die
heute ist der 12. Dezember, der dritte Advent. Ja.
Genau, und wer auf den Kalender schaut, der hat gemerkt, dass wir jetzt irgendwie in so einen 14-tägigen Turnus gefallen sind. Und das hat ja Tradition. Also der Coronavirus-Podcast, das ist 14-tägig geworden, methodisch inkorrekt ist 14-tägig. Und was bietet sich dann mehr an als
Code Culture auch 14-tägig zu machen?
Ja, genau. Ja. Also wir wollen jetzt ein bisschen mehr Vorlauf haben für die wichtigen Themen, genau, und auch ein bisschen tiefer reingehen. Und deswegen wird jetzt der Standard-Turnus 14-tägig, vielleicht ist ab und zu mal noch 7-tägig mit am Start. Wir werden allerdings jetzt eher in den 14-tägigen Bi-Weekly-Modus fallen.
Genau. Und dann starten wir doch gleich mal rein.
Feedback und Rückblick, das sind nämlich unsere Dinge, die wir erlebt haben. Ich habe mir tatsächlich, beziehungsweise mit Fördergeldern, hat mein Verein sich ein DJI OM 5 gekauft. Und wir hatten schon die Möglichkeit, das zu testen. Was ist denn ein OM 5?
Ein Osmo Mobile 5. Das ist ein Gimbal fürs Handy. Und was ist ein Gimbal, Markus?
Ein Gimbal ist ein Selfie-Stick auf Speed.
Ja, genau. Du kannst damit, da wird quasi dein Handy stabilisiert mit horizontal und vertikal so ein bisschen.
Genau, man hat dann so einen Joystick dran, mit dem man dann Motoren, also erstmal das Ding sorgt dafür, dass die Bewegungen ausgeglichen werden, also diese unfreiwilligen Bewegungen, die so eine Hand macht. Und das zweite Feature ist, dass man über so einen zweidimensionalen Joystick das Handy dann motorisiert bewegen kann, zum Beispiel so Kamera, Pans machen kann, hoch, runter, links, rechts und auch zoomen kann.
Genau, und ja, das haben wir ausprobiert, das ist eigentlich ganz lustig.
Es ist überraschend gut. Also ich glaube tatsächlich, machen wir uns nichts vor, diese Kameras in den iPhones sind einfach state of the art. Also die nehmen die ja 4K auf, die haben eine sehr, sehr, sehr gute KI dahinter, die aus jedem noch so schlechten Video irgendwie halbwegs vernünftige Farben rauskriegt. Und das dann noch insgesamt mit einem schönen, ruckelfreien Bewegungsablauf zu kombinieren, ist einfach super.
Genau. Dann waren wir auf verschiedenen Meetups.
Ja, tatsächlich. Das erste Meetup.
Online übrigens.
Online, genau. Also wegen der Pest finden Meetups derzeit immer noch online statt, hauptsächlich. Und das erste Meetup war von der Java User Group München. Und Sven Ruppert, den kennt man. Also erstmal kennen wir ihn, weil er schon für uns gearbeitet hat. Und zweitens kennt man ihn, wenn man in der Java-Bubble so ein bisschen unterwegs ist. Und er hat sich befasst mit Test-Engines beziehungsweise mit der Möglichkeit, selbst Test-Engines zu schreiben.
Mit JUnit 5.
Genau, und jetzt so die Summary.
Man braucht es nicht.
Ja, man braucht es nicht. Und ja, man hat viel dabei gelernt.
Man kann es machen, muss man aber nicht.
Also ich fand es mega spannend, einfach mal zu verstehen, weil wenn man so eine Test-Engine selbst schreibt, dann lernt man einfach, wie JUnit unter der Haube gut funktioniert oder funktioniert mal ganz generell. Und ich habe ziemlich viel verstanden, wie jetzt so der Lifecycle ist und welche Hooks es da gibt und was so eine Test-Engine tun muss. Spoiler, ganz viel mit Reflection und schauen, welche Annotations und welche Methoden kleben an welcher Klasse dran. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich bis ans Ende meiner Tage niemals selbst eine Test-Engine implementieren werde.
Ja, ich denke, ich auch nicht.
Genau, also welche nimmt man da her? Man nimmt da die Standard-Test-Engine her, das ist Jupyter.
Genau.
Also JUnit selbst bietet schon eine Default-Implementierung an und das ist Jupyter. Und wenn man ein Java-Projekt aufsetzt, dann hat man meistens die Abhängigkeiten JUnit 5 und Jupyter drin. Und Jupyter ist dann die Test-Engine, die dann JUnit 5 implementiert und die Tests entsprechend ausführt und dir sagt, alles cool oder alles scheiße.
Ja, das zu dem Meetup.
Dann das nächste Meetup war ein Meetup über Kafka und SAP. Das klingt ja mega spannend.
Ja, ich fand es tatsächlich relativ spannend.
Ja, ich auch.
Es ging um diese, wie heißt die nochmal, diese Plattform auch von...
Business Integration, Process genau, Integration, genau. Irgendwie
Business
sowas.
Business Integration Plattform von SAP. Und genau, wir haben da ganz viel gesehen von irgendwelchen Prozessen, die man da modellieren kann. Ich glaube, wir haben auch schon mal CDAP hier erwähnt im Podcast.
Genau, so ähnlich ist es tatsächlich, wobei ich glaube, das sind gar nicht mal, also ich habe bis heute noch nicht verstanden, ob das Integrationsprozesse sind oder Geschäftsprozesse, das war alles so ein bisschen wirr.
Es hat sehr nach BPMN ausgeguckt.
Ja, war es dann aber auch doch nicht, also ich glaube, das ist einfach eine SAP-proprietäre Geschichte, an dem Teil kennen wir uns auch relativ wenig aus, aber was sehr spannend war, ist, wie man die Daten in Kafka reinkriegt.
Ja, mit so Konnektoren. Und mit Schema Validation tatsächlich auch.
Genau, weil die hatten Confluent eingesetzt und das war auch nochmal eine wichtige Lessons learned, dass Confluent als kommerzieller Anbieter von so einem Kafka-Cluster auch eine Schema Validation mit drin hat. Und wir haben dann praktisch gesehen, wie Daten, die in SAP anfallen, also Hooks, die in SAP getriggert werden, dann über diese Prozess-Engine innerhalb von SAP ihre Daten dann auf den Kafka legen und dann von allen beliebigen weiteren Anwendungen in dem Kafka-Cluster konsumiert werden können. Und das fand ich an dieser Stelle doch relativ spannend, weil es ist ein valider Use Case. Also viele große Enterprises, alle großen Enterprises nutzen SAP und man hat da oft das Problem, diese Integration sauber zu machen. Also wie kommen jetzt Daten aus dem SAP raus, wie werden Daten ins SAP geschrieben und da bietet Kafka mit einer eventbasierten API halt genau das an, was man braucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Pattern ist, das sich durchaus zu einer Best Practice entwickeln könnte.
Ja, denke ich auch. Dann das letzte Meetup, auf dem wir beigewohnt haben.
Developer Productivity, das fand ich relativ spannend. Ich glaube, für euch war es gar nicht mal so spannend.
Ja, ich fand es nicht spannend, weil die haben die ganze Zeit gelabert und es ging halt um so, ja, was weiß ich. Ja, und wenn man dann irgendwie
Lass mal Top-Level anfangen, ja, was es überhaupt war. Also es war ein Meetup, es war eine Panel-Discussion und es waren Teamleiter, Manager da von jeweils Meta, von HashiCorp, von Netflix und von einer Firma, dessen Namen ich vergessen habe, die das Ganze organisiert hat.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt tatsächlich.
Ja, das ist echt schlechte PR, wenn man so gute Leute einlädt, dass man selbst vergessen wird.
Tatsächlich. Jetzt klingelt die Alexa.
Ja, dann mach sie mal aus.
Alexa, stopp.
Haha, sehr gut. Dieses Meetup hatte dann eine Panel-Discussion als Methodik und die vier Developer-Manager haben dann geredet, wie Entwickler produktiv sind oder wann ein Team am produktivsten ist. Und ja, so die mega tollen Erkenntnisse habe ich jetzt auch nicht rausgezogen, aber nochmal die wichtigsten Punkte zu hören. Fand ich ganz nett.
Also was ich da halt gesehen habe, ist, dass wir ganz viel davon tatsächlich auch schon machen einfach.
Ja, aber auch weil, also ich will jetzt da nicht uns loben, aber einfach, weil die Dinge selbstverständlich sind.
Ja, richtig. Also ich glaube, in unserem Mindset sind diese Dinge, die da besprochen haben, einfach schon vorhanden und dann braucht man die auch nicht irgendwie krass etablieren. Weil
genau, also automatisiere deine Builds, Glückwunsch, Slow Clap, ja, genau, das macht man halt so. Ja. Fand aber eine einzige Sache fand ich, das war mein biggest Takeaway, wenn ich es wirklich auf einen Satz runterbrechen sollte, da hat, ich glaube, der von Netflix war, der hat gesagt, die beste KPI ist die Anzahl der geschippten Deployments. Und das fand ich sehr spannend. Warum? Weil sowohl Ausreißer nach oben als auch Ausreißer nach unten sind schlecht.
Aha,
Beispiel,
okay.
Wenn du täglich shippen musst, ist das ein ganz eindeutiges Signal dafür, dass du zu viele Bugs fixen musst.
Ja.
Wenn du im weit unterhalb vom Median landest und zum Beispiel nur 3-mal im VR shippst, dann ist es ein eindeutiges Signal, dass du keine Produktivität hast und die Features nicht beikommen, nicht entwickelt werden.
Mhm.
Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne KPI und deutlich besser als, was weiß ich, Anzahl der Jira-Tickets oder irgendwelche Burndown-Charts. Also einfach mal Projekte nach der Anzahl der geschippten Deployments zu bewerten oder da eine KPI rauszuziehen, fand ich jetzt als Manager ein gutes Takeaway.
Ja.
Und das war so die einzige große Erkenntnis. Der Rest war halt irgendwie klar. Also schau, dass du deinen Quatsch automatisierst. Sieh zu, dass in den Dailies die Impediments gelöst werden. Enge Kooperation zwischen Entwickler und Operating, also DevOps.
Mhm.
Schau zu, dass dein Kram im Git steht. Also das waren einfach alles nur nochmal die Dinge, die man dann nochmal gesagt bekommt und die mehr oder weniger selbstverständlich sind.
Ja. Das war's mit dem Feedback und Rückblick.
Genau, dann lass uns einbiegen in die News. Twitter hat einen neuen CEO. Hast du es mitbekommen?
Nee, Twitter interessiert mich mittlerweile nicht. Da sind eh nur Toxic-Leute drauf.
Also Twitter ist nach wie vor ein sehr, sehr, sehr wichtiges Medium. Man denke nur an die Zeit von Trump, in der letzten Endes in jeder Tagesschau-Ausgabe der Name Twitter gefallen ist. Und die eigentlich wichtige Geschichte ist, dass Jack Dorsey nicht mehr CEO ist. Also Parag Agrawal ist jetzt neuer CEO und Jack Dorsey ist nicht mehr Teil von Twitter. Und was daran ganz besonders ist, ist einfach, dass Jack Dorsey noch der letzte Co-Founder von Twitter war, der noch ein Amt hatte bei Twitter.
Hm.
Also er ist letzten Endes einer derer, die diesen Dienst als ein SMS-Multiplikator in ganz, ganz, ganz frühen Zeiten gegründet haben. Und ich glaube 2006 war das. Und ja, er ist jetzt der letzte Verbleibende. Und was man jetzt natürlich ein bisschen hofft, ist, dass mit diesem Personalwechsel auch einige Legacy-Dinge von Twitter abgestellt werden. Und was natürlich die Leute, die Anteile an Twitter haben, jetzt hoffen, ist, dass Twitter endlich mal Gewinne macht. Weil das ist was Twitter tatsächlich noch nicht geschafft hat. Das muss man sich mal vorstellen.
Immer noch nicht.
Ja.
Da haben wir auch schon vor ungefähr einem Jahr drüber geredet. Und Twitter hat es mit diversen Versuchen immer noch nicht geschafft, irgendwie gewinnbringend zu sein.
Was kam da alles? Also sie haben diese Voice-Chats haben sie jetzt irgendwie eingebaut, so ein Clubhouse-Clone.
Stories
haben sie eingeführt und wieder abgeschafft.
Ja.
Vor kurzem kam jetzt die Möglichkeit, so ein VIP-Follower zu werden. Also,
ja.
Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass jetzt ganz was anderes passiert. Ich bin gespannt. Ich finde Twitter nach wie vor eine sehr wichtige Plattform und hoffe, dass sich da etwas Positives daraus entwickeln, weil, sind wir mal ehrlich, negativer kann es nicht mehr werden. Also sowohl eine mega toxische Plattform als auch keine Gewinne zu machen, ist jetzt nicht so geil.
Tatsächlich.
Dann die nächste News. Wenn man lustige Bilder mit lustigen GIFs schickt, wo kommen die meistens her?
Lustige Bilder mit lustigen GIFs?
Ja, Giphy. Genau, also Giphy.com ist eine Plattform, die GIFs sammelt, anbietet und teilbar macht. Und Meta, also die Firma hinter Facebook, die hat sich jetzt gedacht, hey, Innovation ist was, das schaffen wir hauptsächlich, indem wir andere Dinge aufkaufen, und wollen Giphy kaufen. Und jetzt ist
auch
es...
Auch wollen, okay.
Ja, wollen tatsächlich.
Also ich dachte, die haben es schon gekauft.
Ja, ich definiere, sie haben schon gekauft. Also eigentlich war alles in trockenen Tüchern und dann kam die amerikanische Antitrust Legislation und hat gesagt, hey, lass mal.
Ah, okay.
Das finde ich relativ spannend, weil, also wenn man das jetzt mal in Relation setzt, Facebook shoppt Instagram, kein Mensch hatte was dagegen.
Ja.
Und das war ja wesentlich bigger als Giphy.
Ja, das verstehe ich eigentlich auch nicht.
Facebook shoppt WhatsApp, keiner hatte was dagegen.
Ja, keiner wahrscheinlich nicht, aber also da gab es schon viel mehr Aufschrei.
Es gab Aufschrei, aber es war jetzt nicht so, dass die Antitrust-Organisation der USA da etwas dagegen gehabt hätte oder gar.
Aber ich würde auch sagen, da stand Facebook auch noch nicht so oder Meta nicht so im Kreuzfeuer mit Antitrust-Verfahren.
Genau, und ich glaube, das ist jetzt der Punkt. Also ich finde es sehr spannend, dass es da jetzt offensichtlich ein Umdenken gibt. Also Facebook ist jetzt definitiv auf dem Radar, sonst wäre das nicht passiert, weil machen wir uns nichts vor, Giphy ist vielleicht in irgendeiner Nerdblase ein Ding. Aber das ist weit, weit Größenordnungen, 10er, 20er Faktoren unterhalb von Instagram und WhatsApp.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube aber, Giphy ist trotzdem eine riesen GIF-Plattform. Und dass Facebook die acquired, weiß ich halt nicht. Weißt du, dann weiß irgendwie Facebook, okay, diese Slack-Integration hat jetzt diese GIF hier gepullt. Das ist jetzt diese Firma, die benutzt diese GIFs oder
genau,
was weiß ich.
Ja, genau. Das ist auch das, was ich sehr schwierig sehe, weil Giphy ist wahnsinnig integrationsfreundlich.
Ja.
Und man kann da einfach unglaublich viele Metadaten, pun intended, unglaublich viele Metadaten aus diesen Integrationen herausfinden. Du hast schon gesagt, Slack, dann es gibt selbst ein Office-Plugin. Die Dinger werden aus E-Mails gepullt.
Ja, tatsächlich.
Also da ist ganz, ganz, ganz viel, ganz viel Metadaten hinten dran und das will ich eigentlich nicht in den Händen von Facebook sehen oder von Meta.
Weißt du, dann schickst du eine GIF vom Hund und dann kriegst du irgendwie Werbung für Hundefutter oder so. Scheiße, weißt du, da habe ich eigentlich auch eher weniger Bock drauf. Finde ich gut.
Schauen wir, wie es ausgeht. Ich habe jetzt noch keine News gefunden, wie es ausgeht.
Ja.
Ich bin gespannt. Also es ist gerade blockiert.
Ja. Dann habe ich eine News reingepackt.
Ach, tatsächlich.
Und zwar passt, glaube ich, ganz gut zum Twitter-Thema mit Monetarisierung von Content und so einem Zeug. Und zwar hat Discord angekündigt, dass Premium-Memberships für Discord-Server kommen sollen. Das heißt, sowas wie YouTube jetzt auch schon hat mit irgendwie, du kannst bei einem Channel Mitglied werden und dann für bestimmte Inhalte dann was bezahlen und den Creator damit unterstützen. Genau das gleiche gibt's jetzt bei Discord. Soll, glaube ich, also du kannst dann quasi so verschiedene Tiers reinstellen, irgendwie so, VIP, Super VIP, bla bla bla, Legend oder so. Keine Ahnung, wie die das dann genau machen. Ich glaube, das kann dann der Server auch selber einstellen. Die sollen anfangen bei irgendwie 3 € im Monat und bis 100 €. Und ja, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial für Exploitation.
Warum denkst du das?
Weil Discord sehr verbreitet auch unter Kindern ist, natürlich. Also da sind sehr, sehr viele Jugendliche auch mit drauf. Und dass die dann irgendwie, dann zahl hier einfach in Discord 50 € und dann kriegst du den Minecraft bla 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 Hack oder was weiß ich.
Verstehe, dass da so eine Schattenwirtschaft an Scam letzten Endes auch stattfindet.
Genau, genau.
Ja.
Und genau davor habe ich so ein bisschen Befürchtung, vor allem weil Discord so ein Ding ist, wo das ist halt mega decentralized, auch wenn das quasi auf einem Server natürlich alles ist bei Discord, aber es gibt ganz viele Schatten-Communities in Discord. Also ich glaube nicht, dass das da sehr stark reguliert wird, wenn da jetzt irgendwie so wir nehmen mal einen irgendwie so Gore-Server oder so, weißt du? Ich weiß nicht, wie stark sowas reguliert wird. Ich kenne mich da nicht aus bin mir da halt nicht sicher, wie krass da Leute exploited werden können, wenn man da irgendwie sagt, dann mach irgendwie das hier und dann kriegst du das und
ich
das.
Ich glaube nicht mal, dass es so massiv nur Exploitation oder Scammen von Leuten ist, sondern einfach das ist halt Tür und Tor für Schwarzmarkt, Schwarzhandel.
Ja.
Also natürlich kann man da digitale Güter von irgendwelchen Zero-Day-Exploits bis hin zu irgendwelchen Zugängen, zu irgendwelchen Cheats für irgendwelche Games, das ist ja, glaube ich, so ziemlich genau die Bubble, Discord stattfindet.
Ich glaube, das beste Beispiel ist tatsächlich, du willst so einen Premium-Account irgendwie für, also was weiß ich, es gibt ja Millionen von gehackten Netflix-Accounts oder Instagram-Accounts, dann sagst du irgendwie, okay, zahl halt für die Server-Membership 50 € oder so und dann kriegst du Zugang zu unseren Channels, wo wir immer die gehackten Netflix-Accounts und so reinpacken. Also ich denke, das kann auch sehr, sehr groß sein einfach.
Ja, also schwierig.
Ja, tatsächlich. Ich finde halt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist natürlich cool für irgendwelche Content-Creator oder so oder irgendwelche Collectives, die dann sagen, ja, können uns so unterstützen, irgendwie über Discord. Aber selbst da fände ich es dann besser, wenn man irgendwie sagt, okay, mach man halt über Patreon oder so. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht ist es auch mega cool und man kann da irgendwie voll coole Integrationen machen oder irgendwie sowas. Ja.
Wir werden sehen. Ich sehe allerdings grundsätzlich Zahlungsmöglichkeiten immer sehr kritisch. Also auch WhatsApp hat jetzt ja angekündigt, dass man Krypto, also mit Krypto innerhalb von WhatsApp Geld verschicken kann. Auch das, ich weiß es nicht,
ja, weiß wo
das
ich jetzt hinführt. Auch nicht.
Das ist ein Fass, das man meiner Meinung nach nicht aufmachen sollte.
Ja.
Apropos Geld mit digitalen Dingen. Es gab einen sehr, sehr, sehr interessanten Blog-Eintrag auf Medium von einem Musiker tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was für Musik er macht, aber er scheint halbwegs erfolgreich zu sein. Ich glaube einfach, dass er Producer ist oder Manager und gar nicht direkt Musiker. Whatever. Er hat mal die einzelnen Plattformen aufgelistet und ganz einfach ausgerechnet, was das durchschnittliche Einkommen für einen Stream ist. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja.
Also was man für 1000 Streams bekommt. Der Platzhirsch ist natürlich Spotify mit, schätze mal, was du für 1000 Streams bekommst.
Weiß ich nicht, ich gucke kurz nach.
$2.29.
Oh. Das ist ja schon
$2.29. Und wenn man das jetzt vergleichen würde.
Mit den anderen ist es sogar relativ viel.
Mit den anderen ist es relativ viel. Der einzige, der deutlich, deutlich drüber liegt, ist dieser. Aber das ist ja bekannt. Also dieser hat ja ein völlig anderes Verteilungsmodell als Spotify. Und demnach bekommt man bei dieser nahezu das Doppelte, $4.12. Und weißt du, wer der einsame Gewinner ist?
Apple Music.
Ja, tatsächlich, ja. $6.77.
Ja, habe ich jetzt auch gerade gesehen. Also das ist das Dreifache von Spotify und auch nochmal $2 mehr als bei dieser. Hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass das so krass ist, aber dann ergibt es sogar voll Sinn, wenn man sagt, ich mache Werbung für Apple Music, weil ich da das Dreifache an Geld bekomme. Also das musst du dir mal vorstellen.
Ja, das
also
Dreifache.
Mal drei,
genau.
Einfach.
Also du könntest eigentlich fast schon sagen, es würde sich auf jeden Fall lohnen, das Dreifache an Marketingbudget in Apple Music zu stellen, ja. Weil man auch hoffen kann, dann das Dreifache an Revenue rauszukriegen.
Ja, da ist bloß das Problem, wie viele User gibt es auf Apple Music im Vergleich zu Spotify, ne?
Genau, wobei ich da, glaube ich, sagen muss, dass es halt so ein deutsches Ding ist. Also ich glaube, in den USA werden deutlich mehr Leute Apple Music hören als jetzt Spotify.
Weiß ich gar nicht.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Also Spotify ist ein schwedisches Unternehmen.
Ja.
Es hat schon seinen Marktantritt in Europa gestartet,
okay.
Definitiv. Also ich glaube, auch aus historischen Gründen sind die Leute in den USA eher jetzt iTunes und Apple Music verbunden.
Aber ich sehe auch nie irgendwie, ich sehe halt deutlich mehr, also ich bin in sehr vielen so relativ amerikanisch zentrierten Communities auf Discord unterwegs und ich sehe da wirklich auch nur Spotify Wrapped. Tatsächlich.
Ja, okay,
also es ist, ich bin mir nicht sicher, ob das so krass ist. Müsste man sich mal angucken, so was die Zahlen da wirklich sagen.
Ein Finding möchte ich an der Stelle noch anbringen. Amazon unterscheidet tatsächlich, ob du Amazon Unlimited oder Amazon Prime Kunde bist.
Ja, weil wenn du Prime-Kunde bist, kriegt man ungefähr gar nichts.
Gar nichts, $1.39, also von Prime-Streams und von Unlimited-Streams $10.96 pro 1000 Streams.
Ja, tatsächlich, da hat Amazon rein theoretisch natürlich am meisten, also zahlt den Artist am meisten aus.
Aber es ist immer mal realistisch,
niemand wer hat denn Amazon Music Unlimited? Also es ist halt.
Aber ich kann es ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Es natscht dann natürlich die Künstler dazu, den Fans zu sagen, hey, macht euch Amazon Unlimited.
Da könnt ihr dann vielleicht kann man da auch so Sachen machen. Ja, ich habe noch einen Bonus-Track auf Amazon Unlimited.
Und hier ist der Gutschein.
Hier ist der Gutschein. Mal, hier kriegt ihr einen Monat kostenlos Unlimited. Das ist natürlich dann auch, aber dann wissen wir jetzt auch genau, was die Artists machen, wenn sie das machen.
Ja, genau. Das ist letzten Endes ein Natschen der Fans in die richtige Plattform.
Ja.
Eine fehlt mir hier, einfach weil sie kein gescheites Streaming macht und eher so eine Verkaufsplattform ist. Man sollte sie erwähnen, Bandcamp.
Ah, stimmt,
also
ja.
Also gerade für so Underground-Bands. Für
kannst
Artists
du da
Stuff,
den Preis nicht sogar selber festlegen? Nicht,
genau, das ist eine weil Verkaufsplattform. Dann, ja. Genau, deswegen taucht hier auch nicht auf, weil man letzten Endes selbst definiert, wie viel ein Download, also Download und Stream ist da das Gleiche. Das heißt, du musst einen fixen Betrag bezahlen, damit du die Musik streamen kannst.
Genau.
Und gehört zu dir auch, also du kannst sie runterladen.
Ja.
Und ja, sollte man der Vollständigkeit erwähnen, einfach weil das die Plattform ist, die den Musikern am meisten bringt.
Also ja, aber ich würde halt nicht sagen, dass das eine Streaming-Plattform ist.
Ist keine Streaming-Plattform, aber es ist eine Musikplattform. Und in dem
ja,
Moment,
aber
da, wo hier...
Es geht ja in dem Artikel
aufpassen,
um...
Aufpassen. Es steht hier oben auch Amazon per Buy und Apple Music auch per Buy. Also wenn du iTunes und Amazon kaufst,
ach
dann
so.
Haben sie da auch noch den Buy drin.
Ja, stimmt.
Und ja, es ist richtig, Amazon und Apple Music machen da Festpreise. Und bei... Wenn du Indie sein möchtest, dann kann man auf Bandcamp verkaufen. Und wenn ich jetzt an meine Band denke, dann ist mit wenigen Verkäufen auf Bandcamp der Umsatz von Spotify um ein Vielfaches überschritten.
Ja.
Also tatsächlich ist es so. Das heißt, ich glaube, auf Bandcamp haben wir Faktor 1000 weniger Streams und Faktor 10 mehr Einnahmen.
Oh, was ich aber auch noch erwähnen würde, ist Tidal zahlt relativ viel, $6.85 per 1000 Streams.
Ja.
YouTube Red, was gar kein Bezahlmodell ist, sondern eher eigentlich doch ein irgendwie YouTube Plus
ja,
ist, also
ist
Premium.
Genau,
oder?
Nicht, es gibt es in den USA gibt es noch YouTube Red.
Okay.
Und da ist es auch so, dass da dann mehr Geld von einem YouTube Red User an den Creator geht. Das sind allerdings Videos, logischerweise.
Ja,
das
ja,
ist
genau.
Dann, wenn du deine Musik als Video hochlädst. Spannende Tabelle. Also wer da auch mit seinem Geldbeutel abstimmen möchte, welches Medium das ist, das am meisten Umsatz bekommen soll, dann ist das sicherlich ein interessanter Medium-Artikel. Link ist in den Shownotes. Auch Geld ausgeben tut der Bund.
Okay.
Nämlich für, also das Innenministerium ganz genau. Und das Innenministerium hat ja gedacht, Moment, wir verschicken hier ganz, ganz, ganz viele Briefe. Also im gesamten Bund, also in der gesamten Politik, in der gesamten Verwaltung. Und man könnte doch einfach die Briefe digitalisieren.
Ja.
Genau. Und dazu nimmt man nicht sowas wie E-Mail, sondern man erfindet einfach etwas komplett Neues.
Hä?
Die E-Mail hieß dieses Unterfangen.
Ah, ja.
Und es ist eigentlich hinlänglich bekannt, dass das ein Flop war. Und jetzt kamen die Zahlen raus und das ist echt beängstigend. Also, was ist passiert? Der Bundesrechnungshof hat in dem Jahresbericht von 2021 dem Thema die E-Mail ein komplettes Kapitel gewidmet und vorgerechnet, dass von 2011 bis 2020 für das DE-Mail-Projekt 6,5 Millionen Euro ausgegeben wurden.
Mhm.
Und rate mal, wie viele DE-Mails versendet wurden.
5.000.
250.
Oh mein Gott.
250 wurden empfangen und 90 wurden selbst versandt.
Perfekt.
Das entspricht... Wenn man also im Jahr 2016, dann haben sie das weiter hochgerechnet und haben dann nochmal geschaut, wie viel wurden denn von 2016 bis zum Ende, also End of Life 2019 versendet und es waren 6.000.
Okay.
Und dann kam raus, 6 Millionen E-Mails hätten versendet werden sollen, 6.000 wurden versendet. Das entspricht nicht den erwarteten Einsparungen, total trocken, das entspricht nicht den erwarteten Einnahmen, Einsparungen von 3,5 Millionen Euro, sondern knapp 3.500.
Geil. Oh Mann.
Was lernen wir daraus?
Einfach E-Mail benutzen.
Ja, also es gibt ja Systeme, also man kann sowas, glaube ich, nicht politisch vorschreiben. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt kryptografisch sichere Systeme, man kann mit Pretty Good Privacy, GNU-PG mit verschiedenen Verschlüsselungsmechanismen schon sehr lange und sehr etabliert, sicher und nachvollziehbar und authentifiziert E-Mails verschicken. Und warum hat man nicht da einfach eine Private-Public-Key-Infrastruktur da oben drauf gesetzt und mit diesem offenen Standard die Sache abgewickelt, anstatt hier irgendwie Millionen in ein Konzept zu packen, das schon broken by design ist? Also ich will gar nicht mal sagen, dass die Implementierung Mist ist. Ich glaube einfach, das gesamte Konzept hat nicht funktioniert.
Ja.
Wer sich dafür interessiert, netzpolitik.org hat es relativ gut aufgearbeitet. Der Link ist in den Shownotes. Muss man wohl abschreiben, da sind unsere Steuergelder wohl ein wenig verschwendet worden.
Ja, mal wieder. Aber geht's weiter mit noch mehr Politik?
Mit noch mehr Politik, ja. Also es gibt ja Disney Plus und Disney Plus streamt unter anderem auch die Simpsons.
Genau.
Und Disney Plus gibt es auch in Hongkong.
Jetzt also seit...
seit geraumer Zeit gibt es Disney Plus in Hongkong. Und Simpsons sind ja dafür bekannt, dass sie durchaus ab und zu mal auch politische Witze einbauen. Und einer dieser politischen Witze in einer Episode der Simpsons macht sich ein klein wenig lustig über das Tiananmen Square Massaker, in dem Sinne, dass es ein Schild zeigt, in dem draufsteht On the side in 1989 nothing happened. Also die Simpsons besuchen China, sind dann am Tiananmen Square und es steht da ein Schild On the side in 1989 nothing happened.
Ja. Finde ich auch ein guter Gag.
Ist ein guter Gag.
Ja.
Fand wohl China nicht so nice und die Folge ist verschwunden.
Genau.
In Hongkong. Das heißt, wenn man in Hongkong, Fußnote, eigentlich im Prinzip immer noch so ein halbfreier Staat, jetzt diese Simpsons-Episode anschauen möchte, dann kann man das nicht mehr tun. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich schlechtes Signal. Also ich finde nicht, dass ein Konzern, der Kulturgut, Kunst und Medien publiziert, sich auf diese Weise zensieren lassen sollte.
Ja, aber es ist, glaube ich, eher eigentlich so, dass es doch, dass China das sperren hat lassen oder.
Nee, das ist gerade das Thema. Also es ist nicht ganz klar. Es gibt allerdings die Vermutung, beziehungsweise das Gerücht, das steht auch in diesem Artikel drin, dass Disney Plus das selbstständig gemacht hätte.
Ja, okay, dann hat Disney Plus das selbstständig gemacht, aber für China, und als sie das in Hongkong aber released haben, haben sie das nicht wieder reingenommen, sondern einfach so gelassen. Oder verstehe ich das
ja,
falsch?
Ja, du musst aufpassen, also ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob Disney Plus in China überhaupt vorhanden ist. Es geht um Hongkong. Hongkong ist ja ein formal halbwegs freier Staat, der allerdings jetzt nachdem da die Verträge dem Ende entgegengehen mit Großbritannien, immer mehr von China eingeholt wird. Und das ist ein weiterer Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen könnte. Also meine Bewertung gefährlich.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir wieder zu Spotify.
Ja, wieder so ein bisschen zu Spotify, diesmal noch mehr zu Spotify. Und da gab es einen kleinen Aufschrei tatsächlich, weil der Gründer von Spotify, Daniel Ek, ein Schwede, 100 Millionen Euro in Helsing AI investiert hat. Und das ist eine Firma, die AI für Waffen baut. Also für...
Ja.
Waffen, deren einziger Zweck es ist, Menschen und Gegenstände zu eliminieren. Und das kam jetzt nicht so gut an in der Bubble von Spotify-Kunden, die eigentlich nicht wollen, dass das Geld, das sie in Spotify stecken, dann von dem Gründer verwendet wird, um solche Firmen zu kaufen oder zu supporten.
Ja.
Hat eine spannende Diskussion entfacht und auch viele haben angekündigt, deswegen Spotify kündigen zu wollen. Finde ich ein schwieriges Thema. Also zum einen muss man einfach nochmal sehen, dass es schon durchaus eine Entkopplung gibt zwischen Spotify und den Menschen, denen Spotify gehört. Das ist, glaube ich, nochmal ein ziemlich fetter Schritt.
Ja.
Also es ist ja jetzt nicht so, dass Spotify diese Firma gekauft hat, sondern der Typ, dem erhebliche Anteile an Spotify gehören, hat in diese Firma investiert, aber nichtsdestoweniger zeigt es, wessen Geisteskind Daniel Ek offensichtlich ist. Und ja, da muss, denke ich, jetzt jeder selbst entscheiden, ob man dann noch sein Geld in Spotify stecken möchte mit 9,99 Euro im Monat, wenn man weiß, ein kleiner Centbetrag davon wandert in Firmen, die ja, Militärsoftware schreiben.
Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall.
Ja, also meine persönliche Meinung ist tatsächlich, es wäre mir auch lieber, wenn Spotify davon unabhängig bleibt, von irgendwelchen Investitionen in Militär.
Ja, und tatsächlich same. Naja, dann gehen wir zum nächsten Streamingdienst.
Zum nächsten Streamingdienst.
Wir sprechen wirklich von Streaming zu Streaming zu Streaming.
Ist ein Thema, ist ein Ding. Es gibt das Bestreben, dass Telekom-Konzerne jetzt auch schon auf europäischer Ebene wollen, dass besonders starke Kunden, also Kunden, die besonders viel Traffic verursachen, am Netzausbau mitbezahlen.
Oder vielleicht auch am Netzausbau oder am Internetnetz profitieren. Quasi, ne? Wir
ja,
nutzen
genau.
es viel mit und haben darauf ihr Businessmodell natürlich aufgebaut.
Genau, und es geht da, denke ich, in diesen Bereich. Erstmal Double Pay Traffic ist ja schon ein Ding. Das bedeutet, du bezahlst dein DSL zu Hause, ich bezahle für meinen Kabelanschluss hier zu Hause. Und auf der anderen Seite bezahlt auch Netflix, wenn sie dann Bits ins Internet streamen.
Ja.
Also das ist ja heute schon der Fall. Und was man halt auch sagen muss, ist, dass erhebliche prozentuale Anteile des gerade bestehenden Traffics definitiv auf die Streaming-Plattformen zurückgehen. Also ich habe hier eine Zahl gefunden aus von Cisco, die sagen, dass 80% des gesamten Internet-Traffics von Streaming kommen.
Ja, okay,
also nur
krass.
Video-Streaming, das heißt ausschließlich YouTube, Netflix und all die anderen, die halt große, hochauflösende Videos streamen. Und das waren im Jahr 2016 auch eine hohe Zahl, aber mit 67% deutlich weniger. Und die Lobbybestrebung ist jetzt, dass Firmen, die die Netzinfrastruktur bereitstellen, auch zu Netflix gehen können und sagen, hey, pass mal auf, unsere Ausbaugründe bist du. Also du bist dran schuld, dass wir jetzt hier ja. Nochmal drei Glasfaserkabel daneben legen müssen und bezahle uns das doch bitte.
Was natürlich schwierig ist, weil eigentlich hätten sie es so oder so bezahlen. Also müsste ja die Telekom das schon vor Ewigkeiten gemacht haben.
Genau, da geht es jetzt, glaube ich, wieder darum, dass man halt das Geld, das Netflix bezahlt, ganz gerne verwendet, um Gewinne zu machen, aber halt nicht bereit ist zu investieren. Und jetzt wird klar, dass man eigentlich hätte investieren sollen, dass es notwendig gewesen wäre, die Investitionen früher zu machen, damit jetzt diese Spitzen, die jetzt offensichtlich auftreten, wahrscheinlich auch getriggert von der Pandemie, Klammer zu, dass man diese Spitzen dann halt mit einer Infrastruktur auffangen können muss. Und oh Mist, es gibt kein Geld und wer könnte es bezahlen, Netflix? Ich glaube, so einfach funktioniert die Welt nicht. Das ist Problem Nummer eins. Also ich glaube, die Netzanbieter müssen langfristig und früher in die Infrastruktur investieren. Und Thema Nummer zwei, Netzneutralität. Also wenn jetzt Netflix tatsächlich derjenige wäre, der am Netzausbau mitarbeitet, wie ist denn dann bitte schön garantiert, dass Netflix da jetzt nicht priorisiert wird?
Ja, richtig.
Also wir wollen ja weiterhin, dass jedes Paket im Internet gleichberechtigt geroutet wird und in dem Moment, in dem Content-Anbieter anfangen, also anders, in dem Moment, in dem Speditionsfirmen anfangen, die Autobahn zu bauen, weiß ich nicht, wie toll das wird.
Ja, tatsächlich.
Also schwierig. Ich glaube, sinnvoll wäre es, wir haben ja sowieso schon den Double-Paid-Traffic, sinnvoll wäre es, da vielleicht Preisanpassungen zu machen. Und die Telekommunikationsanbieter müssen dann im Ernstfall auch politisch gezwungen werden, einen Teil oder erhebliche Anteile von diesen Neueinnahmen oder von diesen Mehreinnahmen dann in den Infrastrukturausbau auch zu investieren. Und das kann man ja begleiten von Förderungen, begleiten von Subventionen, aber wichtig ist, dass investiert wird. Und ich glaube nicht, dass Netflix und YouTube da diejenigen sind, die sich direkt daran beteiligen sollten. Gerne sekundär und mittelbar über höhere Traffickosten, aber ganz sicher nicht, indem sie Teile der Infrastruktur stellen.
Ja, sehe ich auch so.
Tailwind.
Trockener Übergang. Ja, ist ein CSS-Framework.
Und das ist mega geil. Also ich verwende es tatsächlich sehr gerne.
Ich tatsächlich auch. Ich muss sagen, also die Konvention, die die da introducen und ja, insgesamt, wie es aufgebaut ist, finde ich sehr, sehr nice. Und die haben jetzt eine neue Version. Eine neue Major-Version released.
Eine Major-Version 3.0 und ich habe es mir ein bisschen angeschaut. Das ist schon geil. Also erstmal bitte FU, dass ihr die Changelog in ein YouTube-Video packt. Also ja, das ist echt so das Letzte, was ich haben möchte. Introducing Tailwind CSS Version 3.0, ein 30-minütiges Video. Was soll das denn bitte?
Ja.
Also macht doch bitte irgendwie einen gescheiten Screenshot-getriebenen Grad bei einem visuellen CSS-Framework. Macht doch da ein paar Bilder dazu. Also ja, es kann doch nicht sein, dass man sich 30 Minuten Video anschauen muss, um zu verstehen, was daran neu ist. Long story short, vieles ist neu und was ich besonders schön finde, ist, dass man, dass es jetzt eine Aspect Ratio API gibt.
Mhm.
Das heißt, du kannst praktisch sagen, du möchtest, dass die Verhältnisse so und so sind, egal mit welchem Screen die die Besucher deine Webseite anschauen. Das ist schon eine cool, schöne Sache. Auch sehr schön fand ich die Scroll Snap API.
Ja, die fand ich auch sehr cool.
Das ist mega nice. Also man kann dann tatsächlich halt, weißt du, die Leute scrollen drüber und irgendwie wichtige Dinge bleiben stehen und da kann man einfach so ein ganz kleines bisschen so Snap Points machen, dass die Leute hängen bleiben und sehen, jo, an dieser Stelle möchte ich einfach stehen bleiben, auch wenn ich ein bisschen daneben gescrollt habe.
Ja, das muss man sonst immer mit irgendwelchen Animation-Frameworks machen. Wie heißt dieses eine? Oh, ich weiß es nicht mehr. Greenpoint? Nee, irgendwie. Greenstock. Ja, Greenstock, glaube ich, heißen die.
Genau, das pollutet dann wieder deine Dependencies
und alles. Da ist wieder so viel JavaScript drin und das ist alles kacke. Und deswegen, das ist schon geil. Werde ich, denke ich, auch mal ausprobieren.
Ja, also Tailwind, modernes CSS-Framework jetzt in der Version 3.0. Noch viel, viel, viel besser. Gut, das waren die News zum Thema Web für heute. Weiter geht's mit Software.
Mit meiner Lieblingssoftware.
Deine Lieblingssoftware heißt Raycast.
Ja.
Das ist ein Spotlight-Klon oder ein Spotlight auf Speed. Und ja,
also Spotlight in geil.
Wir haben ja damals schon gesagt, es ist ein kommerzielles Tool. Also es heißt Raycast.com, es ist eine Firma dahinter. Und das hat sich jetzt auch bewahrheitet, weil die Firma hinter Raycast hat 15 Millionen in einem Series A Funding eingesammelt und ist damit jetzt offiziell ein Startup und ja, kann es die 15 Millionen verbrennen, um größer, besser, schneller, weiter, schöner zu werden. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, was denn das Monetarisierungsmodell von Raycast dann werden wird. Weil bei einer Sache bin ich mir sicher, die Leute, die hier investiert haben, die machen das garantiert nicht, um der Menschheit einen Gefallen zu tun, sondern die wollen irgendwann mit Gewinn, Gewinn, Gewinn da wieder raus.
Ja.
Und ich bin gespannt, welches Monetarisierungsmodell darauf jetzt folgen wird. Oder wir reden wie bei Twitter in 20 Jahren noch davon, dass Raycast jetzt doch mal gefälligst irgendwie Geld verdienen sollte. Ich bin gespannt.
Ja. Ich hoffe, es kommt einfach ins Setup rein, dann habe ich nämlich keine Probleme.
Ja, denkst du, sie wollen das komplette System?
Ja, das weiß ich halt auch nicht.
Doch, tatsächlich, ihr Teams, ja. Also es gibt, ja, also ich sehe es gerade schon, Pricing haben sie schon angefangen. Also offensichtlich, ich sehe gerade schon ein Pricing Table und der erste Pricing Table ist, dass man für den Personal Usage nichts bezahlt und dass man für Teams mehr bezahlt. Und ich könnte, und zwar tatsächlich 10 Euro pro User pro Monat. Damit könnte man dann zum Beispiel private Extensions mit einem Team teilen.
Ja. Das heißt, du kannst quasi so einen Pool machen, in dem du irgendwelche Firmenprozesse oder irgendwelche.
Genau, oder einfach ganz trivial, du kannst dein Company Jira schon vorkonfigurieren oder sowas
in diese Richtung. Ja, irgendwie sowas. Ist natürlich die Frage, inwieweit das jetzt beneficial ist oder wie viele extra Dinger man da dazu bekommt.
Ja, ich denke, die Features, die dann dazukommen, die werden schon mit der Zeit wachsen.
Ja, ich denke auch. Jetzt, wo sie auch so riesen Funding haben, mal gucken.
Ich bin gespannt, was da passiert.
Ja. Über das nächste haben wir noch nicht geredet, Fragezeichen? Kommen wir so vor, als wenn wir das schon drüber
geredet haben. Ich glaube, wir haben nicht drüber geredet. Also, ich weiß gar nicht, also ich möchte mich auf keinen Fall den Leuten anschließen, die drüber reden, ohne zu wissen, über was sie reden. Deswegen sage ich nur, es gibt was Neues, nämlich eine neue IDE von JetBrains namens Fleet.
Genau, das so ein Visual Studio Code
genau,
also, Competitor.
Genau, also Visual Studio Code ist ja deutlich schlanker als jetzt eine IntelliJ oder ein WebStorm. Und ich glaube, viele Entwickler schätzen diese Schlankheit sehr. Zudem ist Visual Studio Code mit Web-Technologien gebaut. Das heißt, es ist potenziell auch sehr cloudfähig. Das heißt, Teile der Infrastruktur, vielleicht sogar der Compiler, können remote liegen. Und man kann dann mit einem einfachen webfähigen Endgerät dann entwickeln. Long story short, JetBrains hat jetzt einen Competitor aufs Pferd gestellt, nämlich Fleet. Und was ich da sehr spannend finde, ist, dass es Fleet wohl in zwei Modi geben soll. Also einmal, man startet Fleet und dann ist es einfach mega schnell da und zeigt ja einfach erstmal den Text an und du kannst dann nachträglich gewisse Backends laden. Und ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ja. Ich höre, lese viele Menschen, die drüber twittern. Es ist aber in der Close Preview. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob all die ganzen Leute, die da drüber schreiben, als wäre es irgendwie schon seit 20 Jahren verfügbar, das Ding überhaupt schon mal gestartet haben.
Ich glaube nicht, tatsächlich. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ich würde es auch gerne mal ausprobieren.
Genau, also Fleet, ich habe mich auch angemeldet für den Newsletter. Ich bin gespannt, wenn da die erste Public Beta rausputzelt und man es dann verwenden kann.
Genau.
Dann Thema Security, bevor wir zu den ganz, ganz, ganz großen Security-Thema der Woche kommen, wollte ich nochmal auf ein geleaktes Dokument aufmerksam machen. Es gibt nämlich ein internes FBI-Dokument, in dem für FBI-Mitarbeiter dokumentiert ist, auf welche Daten das FBI zugreifen kann von unterschiedlichen Messengern.
Okay.
Und das ist natürlich auch für Leute, die sicherheitstechnisch sich selbst schützen wollen, sehr interessant. Gelistet sind iMessage, Line, Signal, Telegram, Threema, Viber, WeChat, WhatsApp und Wicker. Und es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Daten zuzugreifen. Und was ist die TLDR? Signal ist am sichersten.
Ja, wer hätte es erwartet?
Genau, also Signal ist am sichersten. Und leider ist Apple iMessage schon eher ja, schwierig, ja. Weil über die iCloud-Backups und über gewisse Möglichkeiten, die das FBI dann über Durchsuchungsverschlüsse hat, es dann trotzdem möglich ist, auf 25 Tage iMessage draufzuschauen.
Ja, das ist natürlich nicht so geil.
Also schaut es euch mal an, das ist ein sehr schöner Vergleich. Bei WhatsApp ist es übrigens relativ easy, auch an die Metadaten zu kommen. Das ist bei Signal zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Was man bei Signal nur rauskriegt, ist das Date und also Datum und Uhrzeit, wann sich ein User registriert hat. Und man sieht den letzten Timestamp, wann sich ein Benutzer zum Service konnektiert hat. Das ist alles.
Ja. Also nichts im Endeffekt.
Ja, de facto nichts. Also ja. Das sind einfach sehr, ja, man, ja, natürlich sowas wie Lebenszeit und gibt es den Menschen noch und hat er sein Handy an. Das ist vielleicht auch mal eine spannende Information, aber auf jeden Fall sehr limitiert.
Ja, und ja, genau, bei Telegram eigentlich fast auch nichts, ne?
Ja.
Nur wenn man irgendwie for confirmed terrorist investigations kann Telegram IP oder Phone Number exposen.
Ja, genau, das ist dann so wahrscheinlich auch wieder mit einer Search Warrant verbunden. Spannende Tabelle,
schaut nee, tatsächlich, an. Also tatsächlich nur, wenn jemand ein Confirmed Terrorist bei Confirmed Terrorist Investigations ist. Also nicht bei Search Warrants, das ist nochmal was anderes. Das ist nur, wenn es wirklich ein aktiver Terrorist-Threat quasi ist.
Okay, das ist dann allerdings also, wahrscheinlich eher eine Policy, die dann.
Genau, das ist eine Privacy, das ist deren Privacy-Statement und ob die das brechen oder nicht, das weiß man halt nicht. Ja. Aber laut denen nur und laut dem internen FBI-Dokument auch quasi, dass die sich anscheinend nur daran halten, wenn wirklich das irgendwelche Terroristen sind.
Schaut euch mal an, es ist auch wunderschön so mit Piktogrammen, also was man alles kriegt von den Leuten, das ist relativ schön.
Ja.
Ich mag auch das gelbe Papier, das sieht so giftig aus.
Ja, richtig, so Top Secret ist ja auch immer so gelb, oder nicht?
Ja genau, ich glaube, ja. Wir machen auch mit den Farben die Geheimhaltungsstufen. So, dann kommen wir jetzt zu dem ganz, ganz, ganz schlimmen Thema der Woche.
Die Welt brennt.
Die Welt brennt, die Java-Welt brennt und zum ersten Mal ist eine Sicherheitslücke aufgetaucht.
Hast du die Kapitelmarke schon gemacht? Die
Kapitelmarke habe ich schon gemacht, natürlich. Ist eine Sicherheitslücke aufgetaucht, von der wir hier als Java-Entwickler sagen können, wir sind dieses Mal die designierten Experten und können von vorne bis hinten alles erklären.
Ja, zumindest versuchen. Ne?
Versuchen, ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, weil schlecht an der Sache war, dass sowohl du und ich gestern die ein oder andere Überstunde geschoben haben. Und um was geht's denn? Also...
Log4Shell.
Log4Shell heißt unser Sorgenkind und Log4Shell ist eine Sicherheitslücke, die aufgetaucht ist am Donnerstagabend. Da wurde sie disclosed. Sie ist schon seit dem 27. November den Entwicklern der betroffenen Library bekannt gewesen und sie ist sehr schlimm. Sie trägt den schönen Namen CVE 2021-44228 und hat den Namen Log4Shell bekommen, weil genau das, was der Name sagt, kann man damit machen. Es ist eine schwere Sicherheitslücke in dem Logging-Framework Log4j, welches Open Source unter der Apache Foundation wohnt. Und man kann mit einem besonders formatierten Log-Output Remote Code Execution triggern. So, wir wollen jetzt zuerst mal ein bisschen erklären, wie diese Sicherheitslücke funktioniert, also was sie bedingt, was sie macht. Wir wollen dann erklären, wie man sie abschalten kann, also wie man sie kurzfristig, langfristig mitigieren kann und wollen dann nochmal analysieren, warum sowas auftritt, welche Probleme es in der generellen Arbeitsweise und Funktionsweise von diesem Framework und vielleicht auch von der Softwareentwicklung drüber gibt, damit sowas passiert. Also, wie funktioniert Log4j und wie funktioniert jetzt diese Sicherheitslücke?
Ja.
Dazu muss man erstmal verstehen, wie Logging bei Java funktioniert. Wenn man eine Anwendung schreibt, dann möchte man eigentlich immer sogenannte Application Logs haben. Application Logs sind ursprünglich Textdateien, die sowas sagen wie, hey, ich bin eine Anwendung und ich bin gerade gestartet. Oder hey, ich bin eine Anwendung und ich habe gerade einen Fehler. Oder ich bin eine Anwendung und vor 5 Minuten ist dies und jenes passiert. Ich habe es besonders lang für eine Query gebraucht. Das sind so die Dinge, die in so einer Log-Datei mit drinstehen. Und ganz früher hat man diesen Log-Output einfach auf den Standard-Out geschrieben. Das heißt, eine Anwendung hat es einfach als Output auf das Terminal geprintet. Das funktioniert aber nur bedingt sehr gut. Beziehungsweise mit gestiegenen Ansprüchen funktioniert es überhaupt nicht mehr. Warum? Zum einen möchte man vielleicht diesen Logger konfigurieren. Das heißt, man will vielleicht sagen, ich brauche noch einen Zeitstempel oder ich brauche keinen Zeitstempel. Ich brauche einen Zeitstempel mit Timezone, ohne Timezone als Unix Timestamp.
Der Klassenname.
Genau, ich möchte den Klassennamen komplett sehen. Ich möchte den Klassennamen nur halb sehen. Ich will noch die Thread-ID sehen. Ich will noch irgendwelche Konstanten drin haben, weil ich mehrere Logdateien aggregieren will. Ich will überhaupt Logdateien aggregieren. Ich will überhaupt gar keine Logdatei, sondern ich will, dass sie in der Datenbank landen. Also man merkt, es gibt gestiegen an die an den Anspruch, den man an Java Enterprise hat, weil das eben große, schwere Anwendungen sind, sind auch die Anforderungen an diese Logdateien gestiegen oder an die Art und Weise, wie gelockt wird. Und deswegen wurde schon in den frühen 2000ern diese Log4j-API entwickelt. Und diese Log4j-API ist letzten Endes ein Programmcode, der diesen Abstraktionslayer entsprechend anbietet. Das heißt, man konnte dann Log4j verwenden, um log.info und dann zu sagen, hey, ich bin gerade gestartet. Und dieses Log-Objekt kommt dann von der Library Log4j. So, und dann hat sich die Welt weitergedreht. Zwischendrin gab es dann auch ein Logging-Framework namens Yule. Log4j ist dann irgendwann zu Apache gewandert. Und es gab dann das Problem, dass man gesagt hat, hey, es gibt eigentlich jetzt Yule und Log4j und es gibt vielleicht auch noch andere Leute, die loggen wollen. Lass uns doch eine Fassade bauen. Und man hat diese Fassade dann Commons Logging genannt. Das heißt, man hat dann versucht, dass man gegen Commons Logging implementiert. Also das ist so ein kleiner Layer drüber. Ja, das Problem ist, keiner hat es gemacht. Also das war irgendwie nicht so geil. Die viele Webserver kamen damit nicht klar. Es war dann auch so die Zeit, in der Tomcat und die ganzen WebSphere und wie sie alle heißen, diese Application Servers damit dann gearbeitet haben. Und das war gar nicht mal so cool. Und deswegen hat man 2005 dann angefangen, das Ding nochmal neu zu denken und ein bisschen besser zu machen und hat SLF4J gegründet. Das war ein Entwickler namens Tsetsi Kulchu, der eigentlich so der tatsächlich, also okay. Ich habe ihn jetzt auch erst kennengelernt, zumindest in seiner textuellen Form, Tsetsi Kulchu, er ist so der Logging-Papst. Und dieser Logging-Papst, der hat dann die Simple Logging Facade for Java entwickelt, welche dann einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie Commons Logging, aber nochmal eine deutlichere Trennung zwischen der API, also den Interfaces und der tatsächlichen Implementierung macht und hat dann gleichzeitig dafür dann auch eine Implementierung geschrieben, die Logback heißt.
Genau.
Und man konnte und kann auch heute noch SLF4J verwenden und dann aber hinten dran stecken, was man möchte, zum Beispiel auch Log4J oder das alte Joule. Und das ist jetzt so ein bisschen der Status quo, den man hat. Also versuchen wir es nochmal ein bisschen aufzurollen, was wir haben. Jede Anwendung, jede professionelle Anwendung verwendet einen Logger. Die meisten modernen Enterprise Jakarta E-Anwendungen implementieren gegen SLF4J, beziehungsweise auch die Libraries, die man verwendet, die implementieren eine Logging gegen diese Logging-Fassade. Und dahinter steckt dann eine konkrete Logging-API, die dann die tatsächlichen Logs managed ausführt, die konfigurierbar ist und die die tatsächlichen Strings dann irgendwo hinschreibt. Und eine von diesen Backends, also nicht diese Fassade, sondern das älteste und am meisten verbreitetste leider auch Framework, nämlich Apache Log4j, ist jetzt von einer schweren Sicherheitslücke betroffen. Was ist diese Sicherheitslücke? Wie funktioniert sie? Diese Sicherheitslücke basiert auf einem Feature in ganz großen Anführungszeichen, welches in diesem Log4j schon seit vielen, vielen Jahren drin ist. Nämlich, dass ich nicht nur sagen kann, log mir mal bitte diesen String. Also log mir mal bitte, ich bin eine Anwendung und ich bin jetzt gerade gestartet. Sondern man kann in diesen Strings Variablen verwenden. Und diese Variablen, die packt man in so curly brackets. So.
Genau. Und ein Dollarzeichen
davor. Und da kann ich dann praktisch diese Variable mit irgendwas ersetzen. So, und jetzt kennt man ja dieses Pattern schon so ein bisschen von einem ganz, ganz, ganz verbreiteten Vulnerability, nämlich SQL Injection. Nämlich, dass in dem Moment, wo einfach in einem String irgendwas ersetzt wird, da fängt es an, sehr, sehr, sehr heikel zu werden. Deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, dass Log4j da ein ganz besonders tolles Sanitizing für diese Variablen macht. Turns out, nein.
Null.
Null. Nada, niente. Das heißt, egal, ob ich explizit diese Variable im String habe, egal, ob diese Variable drin ist, weil ich irgendeine Benutzereingabe einfach konkateniert habe, einfach in den String mit reingeklebt habe, egal, ob ich die offizielle Substitution API verwende oder die Variable irgendwie, also dieser String, dieses geschweifte Klammer, Dollar, irgendwas reingerutscht ist, egal wie das in diesen Log-Output kommt, es wird immer interpretiert. Es gibt kein Sanitizing.
Und das ist scheiße.
Das ist mal grundsätzlich das Architekturproblem. Und jetzt gibt es schon seit vielen, vielen Jahren die Möglichkeit, sogenannten JNDI-Lookups mit diesen Variablen zu machen. Also es ist nicht nur möglich, die Variablen zur Laufzeit zu substituieren, was cool ist und man vielleicht auch verwendet. Nein, es ist auch möglich, über JNDI, das ist so ein Java-Feature, mit dem man von einem entfernten Endpunkt Java-Klasse nachladen kann. Es ist auch möglich, dass diese Variablen Klassen nachladen von einem entfernten Endpunkt. Und genau das gegenüber das LDAP-Protokoll. Warum man dieses Feature braucht, ich verstehe es bis heute nicht. Also was damit möglich wäre, ist, dass man einen Log-Output macht und zum Beispiel weiß, okay, der Benutzer ist User 12345 und ich könnte dann über JNDI, über LDAP den Benutzernamen und seine E-Mail-Adresse mitloggen. Das ist, glaube ich, so der einzige Anwendungsfall, den ich mir entfernt vorstellen könnte, wo man sowas braucht. Turns out, wenn man jetzt diesen String da reinpackt, dieser String, der dann irgendwie heißt LDAP JNDI und dann kommt eine URL, dann wird, egal woher diese Log-Output kommt, diese URL aufgelöst, es wird eine Java-Klasse geladen und diese Java-Klasse ausgeführt.
Ja, und das ist ja schwierig.
Was bedeutet das? Also der Angriffsvektor ist wie folgt. Ich muss nur in der Lage sein, einen Log-Output zu triggern mit einem gewissen String. Die JVM muss dann in der Lage sein, die URL von der JVM aus aufzulösen und eine Klasse nachzuladen. Und dann wird diese Klasse ausgeführt mit denselben Berechtigungen, wie die JVM gerade gestartet wurde. Und das ist eine sehr schwere Sicherheitslücke. Man kann da in einem ersten Schritt ohne Probleme zum Beispiel alle Applikations-Properties auslesen und an einen entfernten Server schicken. Das würde zum Beispiel bedeuten Zugriffsdaten auf irgendwelche Datenbanken. Man kann ohne Probleme alle Klassen, die auf dem Glasspass liegen, benutzen, verwenden und damit Datenabfragen machen. Man kann, das ist wahrscheinlich der Exploit, den man am häufigsten haben möchte, damit natürlich eine Shell starten und dann beliebig viele Dinge tun. Und deswegen ist diese Sicherheitslücke so unglaublich problematisch, weil es nur diesen einen Punkt geben muss, mit dem ich einen String in eine Logdatei schreibe und ich kann dann damit mit wenig Aufwand komplette Kontrolle über den User haben, mit dem die JVM gerade läuft. Und das ist eine 10 von 10 an der Severity und deswegen glaube ich, eine der schlimmsten die schlimmste Sicherheitslücke seit Heartbleed und deshalb auch zu Recht in der Tagesschau als solche erwähnt worden.
Ach echt? Krass.
Tatsächlich, also es ist tagesschau-relevant.
Okay, heftig.
So, jetzt haben wir diese Sicherheitslücke. Was machen wir jetzt? Also was haben wir gestern gemacht? Wir haben jetzt analysiert, welche von unseren Anwendungen davon betroffen sind. Und wie kann man das herausfinden? Also...
Also wenn man manchen Twitter-Usern Glauben schenkt, dann guckt man einfach nicht, ob man die Dependency in seiner Jar drin hat, wenn man die Software ausliefert, sondern packt es einfach in jede Searchbox, die man hat, rein, was natürlich gar keinen Sinn ergibt, weil du machst irgendwie per Brute Force und guckst, ob das Problem auftritt, obwohl du nicht mal weißt, ob das überhaupt da existiert.
Genau, also was ganz viele Blog-Einträge erzählen absoluten Quatsch und ich traue mir wirklich zu, jetzt auch mal zu sagen, dass es absoluter Quatsch ist, weil wir arbeiten hier seit 10 Jahren, 15 Jahren mit Java. Und was man dann natürlich macht, ist eine Whitebox-Analyse. Also man prügelt nicht von außen dagegen und schaut, ob es dieses Loch gibt, sondern man schaut sich seinen Quelltext an und schaut, ob man diese Abhängigkeit hat. Was ist die einfachste Möglichkeit herauszufinden, ob man diese Abhängigkeit hat? Wenn man einen Paketmanager verwendet wie Maven, dann würde man das Maven-Plugin Dependency verwenden und würde sich dann damit zum Beispiel eine Liste aller Dependency ausgeben lassen. Das geht, indem man in den Ordner des zu deployenden Moduls geht, also in dem Ordner, in dem die POM drin liegt, welche dann das Deployment, das finale Deployment steuert, und sagt dann einfach Maven Dependency Doppelpunkt List. Und dann kann man das durchgräben nach Log4j und dann sieht man relativ schnell, ob man Log4j API oder Log4j Core als Teil seiner Abhängigkeiten hat. Und wenn es da aufkommt, dann ist man jetzt erstmal verwundbar. Die zweite Möglichkeit, wenn man jetzt einfach so ein fertiges Jar irgendwo rumliegen hat, dann könnte man auch in dieses Jar reinschauen und schauen, ob die Chain-DI-Lookup-Klasse da drin ist. Das würde so funktionieren, dass man dass man zum Beispiel zip verwendet, zip-l. Zip-l listet alle Dateien in einem zip-Archiv aus und turns out, eine Jar-Datei ist nichts anderes als ein zip-Archiv. Das heißt, ich kann dann mit zip-l mir die Dateien anschauen und dann zum Beispiel schauen, ob log4j-core drin ist und ob insbesondere die dafür verantwortliche Klasse jndi-lookup Teil von diesem Jar-Archiv ist. Das heißt, die zwei Möglichkeiten habe ich. Entweder ich bin selbst Java-Entwickler und ich habe Kontrolle über mein Bild, ich kann eine Whitebox-Analyse machen, dann würde ich mit Maven nachschauen, ob ich die Abhängigkeit zu log4j habe. Das kann ich zum Beispiel tun mit Maven Dependency Doppelpunkt List oder transitiv sogar Maven Dependency Doppelpunkt Tree. Dann kann ich sogar herausfinden, ob es eine transitive Abhängigkeit ist oder welche Abhängigkeit log4j transitiv mitbringt. Oder ich kann eine Whitebox-Analyse machen, wenn ich ein Jar rumliegen habe und dieses Jar dann per zip-l anzuschauen, ob da die Klasse jndi-lookup drin ist. Und mit diesen beiden Möglichkeiten kann ich herausfinden, ist meine Java-Anwendung erstmal verwundbar. Fußnote, manchmal ist es so, dass man kein Fat-Jar baut, sondern dass eine Java-Applikation in GlassPath einfach frei irgendwo in einem Ordner drin hat. Dann ist es noch einfacher, da muss man nicht mal per ZIP nachschauen, sondern da kann man dann einfach reinschauen, ob man eine log4j-core-jar-Datei irgendwo rumliegen hat. Und am einfachsten ist natürlich, einen Security-Scanner zu verwenden, aber turns out, die sind nicht aktuell. Weil nämlich, ich habe mir auch gedacht, hey, wir haben doch in unserem Build das OWASP Maven-Plugin drin und das müsste doch eigentlich jetzt den Build zum Brechen bringen. Pustekuchen, tut es nicht. Warum? Weil diese Nasen von der National Vulnerability Datenbank seit 3 Tagen keinen Score vergeben.
Ja.
What the fuck?
Verstehe ich auch nicht.
Das ganze Internet läuft amok und das Ding hat keinen Score. Was passiert jetzt? Die Sicherheitslücke wird gefunden, sie hat keinen Score, das heißt, kein Score gleich null. Ja, ist ja überhaupt nicht wichtig. Und der Bild wird grün. What the fuck?
Ja, mega dumm. Anstatt, dass man irgendwie sagt, das ist eine Remote Code Execution in einem Logger.
Wir setzen es mal auf 10 und gehen dann runter, wenn es sich nicht als ganz so schlimm herausstellt, aber überhaupt keinen Score zu vergeben, wenn man weiß, dass ganz, 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 also 100%, 90% wahrscheinlich aller Security-Scanner genau diese Datenbank abfragen, um ihre Severity zu kriegen. Also absolut unverantwortlich.
Tatsächlich. Aber ich denke, es hat trotzdem jeder mitgekriegt.
Ja, aber es wäre halt wesentlich einfacher gewesen, wenn ich ein Tool dafür gehabt hätte, als dass ich jetzt, ich habe ja auch ein kleines Skript geschrieben. So, turns out, von unseren Anwendungen waren die wenigsten tatsächlich betroffen. Warum? Weil wir, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir verwenden SLF4J als Fassade und haben dahinter die Standardimplementierung von SLF4J, also die neuere, nämlich Logback.
Ja.
Das heißt, man hat, wir haben da jetzt in unseren Framework, mit unserem Framework gebauten Applikationen tatsächlich kein Problem. Wir haben auch kein Problem mit Quarkus Microservices. Warum haben wir da kein Problem? Weil Quarkus als Red Hat-Produkt natürlich den JBoss-Locker verwendet. Also erstmal in den ganzen Examples wird immer der JBoss-Locker verwendet, und wenn man SLF4J verwendet und gegen die Fassade implementiert, dann ist die Implementierung im Hintergrund auch der JBoss-Locker. Deswegen ist es an dieser Stelle auch ungefährlich. Wie schaut es aus mit Spring Boot-Anwendungen? Da haben wir einige hier mitgefangen, mitgehangen. Die sind voll verwundbar. Also Spring Boot hat genau einen Locker, Log4J, und wer eine Spring Boot-Applikation hat, der hatte wahrscheinlich ein nicht ganz so angenehmes Wochenende. Spring Boot-Applikationen sind komplett betroffen von diesem Problem. Und es gibt auch noch keine Möglichkeit, über Spring Boot eigene Mittel auf eine nicht verwundbare Log4j-Version zu gehen. Man muss dann tatsächlich die Log4j-Dependency manuell managen. Und je nachdem, wie komplex der Stack ist, ist das ein Problem. Also das ist nicht so einfach möglich, das gescheit zu managen, wenn man viele Module hat, viele Parent-Poms, transitive Abhängigkeiten. Also wenn ihr eine Spring Boot-Applikation da draußen habt, dann, wir haben unsere runtergefahren tatsächlich. Wir hatten zwei in internen Netzen und eine im Internet stehen, die ist jetzt runter. Wir hatten auch noch Legacy-Anwendungen, die es drin haben, die haben wir auch runtergefahren. Da werden wir jetzt schauen, dass wir morgen dafür eine Lösung finden. Und das ist auch die Empfehlung, die ich auf jeden Fall aussprechen würde, die Anwendungen runterzufahren, eben einfach, weil es eine 10 von 10 ist, weil es relativ trivial ist, diesen Fehler zu provozieren und man auch nicht davon ausgehen kann, dass, wenn es wirklich in der Wild so viele Exploits gerade gibt, und die gibt es, die werden von Cloudflare gefunden und nachgewiesen, dass man kann eigentlich auch nicht mehr dem Internet vertrauen. Also in dem Moment, wenn da irgendwie ein Wurm oder was anderes in ein System reinkommt und versucht, diese Sicherheitslücke dann auch transitiv im eigenen Netzwerk auszunutzen. Better safe than sorry. So funktioniert die Sicherheitslücke. Es stellt sich natürlich die Frage, was kann man dagegen tun?
Ja.
Außer runterfahren. Das ist ja jetzt nicht so
die elegante
Lösung. Ja. Also es gibt die Holzhammer-Methode. Die Holzhammer-Methode ist, wenn man so einen Jar hat oder wenn man irgendwo einen Glasspath hat, der als Ordner auf dem Dateisystem liegt, dann kann man einfach aus diesem Jar, aus diesem Log4j-Core-Jar, die Klasse JNDI-Lookups rauslöschen. Was passiert dann? In 99,999% der Fälle nichts. Weil dann ist nämlich einfach diese Klasse, die diesen Exploit ausführt, ist dann weg. Das heißt, das ist die schnellste Möglichkeit, wenn man wirklich nur einen Jar hat, vielleicht sogar von Third Party, da jetzt dafür zu sorgen, dass dieser Exploit nicht mehr ausgeführt werden kann. Was passiert dann, wenn man versucht, diesen Exploit auszuführen? Es würde dann zwar immer noch versucht werden, so ein Lookup zu machen, aber es kommt dann eine Class-Not-Found-Exception und der Exploit selbst kann nicht ausgeführt werden. Es könnte sein...
Ist die Frage, stützt dann die Applikation ab?
Also es könnte sein, dass wenn da kein gescheites Exception-Handling drüber ist, dass dann der ganze Main-Thread abstürzt. Aber ich denke, ich nehme an, dass man sie ja ohnehin dann in einem Request-Scope ist und dass dann nur in einem Standard-Setup, Servlets-Setup, dann der Request-Thread abstürzt. Und es nur für den Angreifer zu Problemen kommt, aber es nicht für den Hauptserver an sich. Es könnte natürlich in einen Denial-of-Service ausarten, also das ist wirklich nur die Notlösung. Die zweite Möglichkeit ist, und die ist, glaube ich, ein bisschen besser, dass man an der JVM selbst den Parameter log4j.formatter msg0lookup setzt auf true. Weil das würde bedeuten, also da konfiguriert man praktisch über einen Parameter an der JVM direkt, dass Log4j keinen dieser Lookups mehr machen darf. Und das ist, glaube ich, die sauberste Methode. Also wenn man jetzt wirklich irgendeinen alten, gammlichen Jar hat, die man vielleicht gar nicht selbst verantwortet, die man nicht selbst gebaut hat, dann einfach -d Log4j Format Message No Lookups auf True setzen und dann sollte der Exploit auch nicht mehr triggerbar sein. Die weitere Möglichkeit, und das ist wahrscheinlich die, die auch uns an vielen Stellen den Arsch gerettet hat, auf einem aktuellen JDK zu sein. Weil ab Java 8, 121 und Java 11, Java 17 auch irgendwie so gefühlt ein halbes Jahr in der Vergangenheit, ist diese Remote Code Execution by Default aus. weil ComSund, JNDI, RMI, Object Trust URL Codebase und ComSund, JNDI, CoSname, Object Trust URL Codebase sind auf false gesetzt. Das heißt, aller Code, der über eine URL kommt, wird nicht mehr getrustet und wird nicht mehr ausgeführt. Das heißt, es ist praktisch nicht der Fix, der auf diesen speziellen Vulnerability geht, sondern der sorgt generell dafür, dass die JNDI-Schnittstelle gar nicht mehr von der URL laden kann. Und das ist wahrscheinlich das ganz, ganz, ganz große Takeaway. Leute, wenn eure JVM aktuell ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in die Scheiße fährt, relativ gering.
Ja.
Und Java 8 ist nicht gleich Java 8. Java 11 ist nicht gleich Java 11. Es gibt wirklich alle 10 Tage eine neue Version vom JDK, in der viele Dinge gefixt, besser gemacht werden. Also sowohl was die Performance betrifft, insbesondere Garbage Collector, als auch Security Fixes, Security Verbesserungen, immer aktuell mit dem aktuellsten JDK unterwegs sein. Und wenn man da ein Docker-Base-Image oder sonst irgendwas hat und da auf Latest geht, ist man eigentlich immer auf der sichersten Seite.
Ich habe auch schon irgendwo gesehen, es gibt schon Skripts für Docker und Kubernetes, die dann einmal durch alle Container durchgehen und entweder, glaube ich, die Klasse wipen oder diese Environmental Variable setzen für diese, dass dieser JNDI Lookup abgestellt wird. Da packen wir den Link in die Shownotes, wenn ich es noch finde.
Ja, genau, weil das sind jetzt so die Mitigations, die man die nächsten Tage machen muss, weil es sind jetzt schon, also wenn man Twitter verfolgt und blogcloudflare.com, ich habe den Link auch in den Shownotes, ist eine sehr gute Quelle. Die sehen jetzt schon immensen Verkehr, der versucht, diese Sicherheitslücke auszunutzen. Da wird die nächsten Wochen und Monate sicher noch einiges kommen.
Ja.
Und ich denke, niemand von euch möchte, dass eure Software oder euer Netz irgendwie entweder Daten verliert oder dann Opfer von einer Erpressung für Verschlüsselung wird.
Tatsächlich, ja.
Dann möchte ich nochmal auf einen Punkt eingehen, der jetzt auch in der Diskussion steht. Und das ist der ganz generelle Umgang mit Open Source Software. Also was haben wir jetzt in diesem Fall? Wir haben ein Team von vielleicht 20 Key-Entwicklern, die in ihrer Freizeit dieses Log4j entwickeln. Und ist es okay, dass Multimillionen und wahrscheinlich auch Multimilliarden-Dollar-Companies dieses Open-Source-Produkt nutzen, ohne sich wirklich drüber Gedanken zu machen, was es ist. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Ja.
Also wir haben hier eine Kultur in der Softwareentwicklung, bei der sehr unreflektiert Libraries verwendet werden, die von Freiwilligen entwickelt werden. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass die Freiwillige, die haben es sicherlich nicht absichtlich gemacht und die sind jetzt wahrscheinlich auch die letzten 10 Tage, ich weiß nicht, wann der Responsible Disclosure ihnen bekannt war, wahrscheinlich hatten die da auch keinen Spaß. Also wahrscheinlich ist es einfach nicht fair und nicht gut, wenn erheblich wichtige und Millionen, milliardenfach verwendete Libraries so neglected sind. Also neglected von denen, die damit viel, viel, viel Geld verdienen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie man das lösen kann.
Das weiß ich auch nicht. Es ist halt alles so eine Frage der Ressourcen, ne? Oder wie man dann, ja, ich weiß es nicht. Wie will
also
man das?
Wie man grundsätzlich damit umgeht. Also es interessiert sich ja offensichtlich auch niemand dafür. Also dieser Pull-Request, der ging ja ohne Widerrede durch. Und es hat ja offensichtlich auch niemand reingeschaut und gesehen, hey, eure Variablen werden ja immer aufgelöst zur Laufzeit. Also das ist ja jetzt nicht nur so, dass das jetzt ein Security-Hazard ist, das ist ja auch ein Problem. Weißt du, wenn jede Logzeile durch diesen Resolver geht, das ist ja auch Performance, die flöten geht.
Ja.
Also man hätte das ja wesentlich effizienter implementieren können, indem man zum Beispiel sagt, hey, log doch einfach mal oder mach einen Modus im Default, werden die Variablen überhaupt nicht aufgelöst. Ja, und nur aus einer falsch verstandenen Rückwärtskompatibilität dann zu sagen, ja, das lassen wir halt mal so drin und das ist cool so, das ist nicht gut. Und ich denke, man muss da einfach tiefer reinschauen.
Ja, aber denkst du, jede Company geht jetzt hin und guckt sich jedes einzelne Packet an, was sie da haben und guckt sich da den Source Code an, um zu gucken, ey, wie läuft das hier eigentlich?
Nee, offensichtlich nicht.
Ja, aber denkst du, dafür hat ja keiner Geld.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel, also ich mach mal ein Beispiel, ich bin jetzt eine große Firma, zum Beispiel SAP, die viel mit Java entwickelt, oder Atlassian, die alles auf Java entwickeln. Und ich schaue mal an, was ist denn die von uns am meisten verwendete Library? Und da denke ich, wäre Log4j, wenn man diesen Stack verwendet, definitiv in den Top 10.
Ja,
und dann stell doch ein Team ab, wenn du jede Firma, die mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz macht, ein Team aus 3 Personen abstellt, welches sich ausschließlich um Open Source kümmert, das wäre fair. Es geht nicht um die kleinen Exzentras dieser Welt mit 26 Entwicklern, sondern es geht wirklich um die großen Multimillionen-Dollar-Companies, die diese Open-Source-Software nutzen, um ihr Geld zu verdienen und offensichtlich einen Scheiß dafür tun, überhaupt nicht reinschauen und das Ding einfach vor sich hin pilzen lassen.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, weiß ich nicht, da ist man zu gierig.
Ja, und vielleicht ist dieses Trademark Apache, vielleicht muss man das auch mal hinterfragen.
Ja, tatsächlich.
Weil, also mal ganz ehrlich, das ist, also ich war auch in ein paar Chats mit befreundeten Softwareentwicklern. Man raged da gerade schon ziemlich drüber, wie so ein eklatanter Fehler passieren kann.
Tatsächlich, ja.
Also ich denke, in der Ausbildung als Fachinformatiker lernt man von String Sanitizing und SQL Injection und den Dingen, die damit passieren können. Aber es hat halt seit 2013 halt auch kein Schwein bemerkt, weil niemand schaut da rein.
Ja.
Und nicht wir als Excentra schauen da nicht rein, das ist okay, wir haben unter 30 Mitarbeitern. Aber auch eine SAP schaut da nicht rein, auch eine Atlassian schaut da nicht rein, auch eine Elastic schaut da nicht rein.
Ja.
Und das ist in gewisser Weise, denke ich, sehr fatal.
Ja, ist schwierig.
Ich weiß nicht, wie man das lösen könnte. Ich denke, man bräuchte da so eine, vielleicht auch eine Art Vertrag, eine GPL 4.0 oder einen anderen Vertrag, wo man sagt, hey, in dem Moment, in dem deine Firma über 1 Milliarde Euro Umsatz macht, das sind dann wirklich nur die richtig großen Firmen, dann musst du diese und jene Dinge investieren, damit wir hier einen gewissen Qualitätsstandard halten können. Und vielleicht bedeutet das dann auch Mitspracherecht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man die Wahl hätte zwischen diesem riesigen Einfallstor und der Rückwärtskompatibilität von dieser Variablenauflösung, da würde sich jeder dafür entscheiden, dieses Einfallstor mindestens mal deaktivierbar zu machen. Oder über einen Decorator zusätzlich mit reinzupacken, wo man dann noch eine zweite Abhängigkeit für braucht. Und das finde ich schon relativ schade, dass das auf dem Rücken von gefühlten 20 Open-Source-Entwicklern, die das alles in ihrer Freizeit machen, dann ausgetragen wird.
Ja. Okay.
Gut, ich freue mich nicht auf nächste Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, weil abschalten ist halt nicht geil. Und jetzt während dem Tagesgeschäft sich noch professionell um diese Sicherheitslücke kümmern, ist jetzt was. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, aber es muss getan werden.
Ja.
Das war unser Thema der Woche mit noch einem kleinen Rage am Ende über Open Source. Kennst du diesen XKCD-Comic?
Nee.
Diesen Comic, irgendwie so ein aus Bauklötzen gebautes Software-Artefakt, so ein kleines Klötzchen, und da steht dann drauf, ja, und auf diesem kleinen Klötzchen fußt deine ganze Anwendung, und da steht dann irgendwie dran, das ist hier die Software, die seit 2002 von einer einzigen Person gemaintained wird.
Ja, genau. Ja, so, das ist die reale Welt leider.
Ich pack den Comic vielleicht auch mal in die Shownotes.
Ja, kommen wir zum Code der Woche.
Und der ist heute ein Finding von dir. Du hast nämlich ganz, ganz, ganz spannende Dinge gefunden.
Ja, und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir das mal vorgestellt hatten, das andere Tool, was quasi das neue Tool jetzt ersetzt. Und zwar gibt es das Problem, dass ja manchmal Anwendungen abstürzen.
Ja, das soll vorkommen. Das
passiert manchmal leider. Und das große Problem dabei ist, dass man das manchmal einfach nicht mitbekommt. Ich meine, man guckt jetzt nicht dauerhaft auf die produktive Anwendung und guckt, ob die gerade abgestürzt ist. Das kriegt man dann vielleicht vom Kunden mit, was dann natürlich nicht so geil ist. Cooler wäre es natürlich, du merkst es direkt, dass der Service nicht mehr erreichbar ist und kannst dich direkt drum kümmern, gibst dem Kunden direkt Rückmeldung. Und genau das hat ein Tool gelöst, welches jetzt dieses Jahr im Juni angefangen wurde, von Louis Lam auf GitHub. Und zwar nennt sich das Uptime Kuma. Und das Lustige ist, dass wirklich die Motivation für dieses Projekt, was er auch in die README mit reingepackt hat, genau die gleiche ist, die ich hatte, als ich nach einem solchen Monitoring-Tool gesucht habe. Und zwar gibt es ein Open-Source-Produkt, das nennt sich StatPing. Das wird aber seit 3 Jahren nicht mehr actively maintained. Es gibt auch StatPing NG, das funktioniert aber auch nur so zur Hälfte und wird auch nicht actively maintained. Und ja, das ist alles Kacke und Uptime Robot ist kommerziell und kann nur für Internetseiten benutzt werden. Und der hat gesagt, ja, okay, ich habe jetzt hier im Sommer mal Zeit, dann mache ich das doch einfach mal. Ich wollte eh Vue 3 lernen und hat einfach Uptime Kuma entwickelt. Und das hat tatsächlich eine sehr, sehr schöne Nutzeroberfläche, mit der man einfach sagen kann, ich möchte jetzt diese URL dauerhaft prüfen und bitte schick mir eine E-Mail, wenn die nicht mehr erreichbar ist. Fertig.
Und das ist genau das, was man haben möchte, weil es gibt ja durchaus sowas wie Grafana und Prometheus. Das geht allerdings ganz stark in diese Metrik-Richtung, wo man halt sehen möchte, wie performt gerade meine Anwendung oder wie groß ist der Plattenplatz. Einfach die Information, damit, ich muss handeln, mein Ding ist down. Das ist wirklich eine Sache, die man strukturiert ohne irgendwie links und rechts funktionierend haben möchte. Und da ist es, glaube ich, eine echt coole Sache. Und ich finde es auch optisch echt ansprechend.
Ja, hat einmal so eine Bearbeitungssicht und dann auch so ein Dashboard, wo auch für Externe quasi sichtbar ist, sind denn alle Services gerade hier online oder habe ich einfach Verbindungsschwierigkeiten oder was auch immer. Also genauso wie bei Uptime Robot.
Genau, und das kann man auch definitiv dem Kunden zumuten. Also ja. Bevor dann der Kunde irgendwie nachschauen muss, irgendwie ist mein Netzwerk, ist es was anderes, kann man hier nochmal ganz klar und verbindlich sehen, ob die Anwendung gerade läuft oder nicht.
Ja, und das können wir wirklich weiterempfehlen. Der GitHub-Link ist in den Shownotes. Und wir verwenden es derzeit auch intern als Monitoring-Tool, einfach um zu gucken, ey, sind die Services gerade down, was ist da los? Und ja, funktioniert echt super. Kann ich sehr empfehlen.
Nice Sache und auch sehr empfehlen kann ich unseren No-Code der Woche. Ich besitze nämlich Apple AirPods.
Die habe ich auch.
Ja, und die möchte man ab und zu auch sauber machen. Zum einen, weil man sich diese Dinge ins Ohr steckt und zum anderen, wenn die Dinger fertig sind, dann laden die nicht mehr. Also das passiert.
Dann sind die Kontakte berühren sich dann nicht mehr richtig.
Isoliert, ja. Berühren sich nicht richtig und dann laden die nicht mehr. Deswegen möchte man ja eigentlich immer sauber haben und das kann man entweder machen, indem man diese winzigen, fitzeligen Dinger mit einem Wattestäbchen, das überhaupt nicht dafür geeignet ist, säubert, oder wenn man sich ein professionelles China-Gadget kauft, welches perfekt drauf optimiert ist, diese Dinger sauber zu machen. Und das ist das HG-Bis-Reinigungsset für AirPod Pro 1-2 Multifunktionsreinigungsset. Reinigungsstift, weiche Bürste für Bluetooth-Kopfhörer, Tasche, Reinigungswerkzeug für Huawei, Samsung, MI-Ohrhörer.
Ja, hast perfekt. Du schön vorgelesen.
Was ist es? Es ist so eine Art stärkeres Wattestäbchen, welches genau an diese Kontaktstelle in der Schachtel der AirPods reinkommt. Es ist eine kleine Bürste und ein Metallstab, mit dem man die AirPods super easy und einfach sauber kriegt, 14,99 € bei Amazon. Lohnt sich auf jeden Fall, weil Leute, es ist nichts nerviger, als wenn man morgens seine AirPods einsteckt und merkt, dass einer davon die Nacht nicht geladen hat und nicht tut.
Tatsächlich, das ist sehr nervig.
Und alleine, wenn man zweimal diesen Ärger nicht hat, ist es 15 € schon wert.
Ja. Genau. Und ich kaufe mir das jetzt auch direkt.
Sehr gut. Möchtest du nur über AWS ranten oder machen wir das von anders?
Nee, komm. Das machen wir wann anders.
Wir sind jetzt nämlich schon bei einer Stunde 30.
Ja, das ist dann auch okay für die Folge, würde ich sagen. Wir suchen Mitarbeiter. Guckt auf excentra.de/karriere.
Oder auf karriere.excentra.de.
Ja, stimmt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns Geld geben auf buymeacoffee.com/codeculture.
twitter.com/codeculturepod. Instagram haben wir auch irgendwas. Codeculture, ihr findet uns. Lasst uns Sternchen auf iTunes und sonst was da. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Gar nicht gesagt, dass wir diese Folge auf einem neuen M1 Mac aufgenommen haben.
Stimmt. Und jetzt können wir vielleicht sogar noch gucken, ob wir ein bisschen Musik drauf machen.
Musik? Ja, stimmt. Musik. Musik ist immer gut.
Ja.